Wir haben ja dieses Jahr eine so schöne Jahreslosung, die uns dahin Mut macht, zu sagen, öfter mal was Neues. Daran habe ich, glaube ich, gedacht, als ich dann eines Morgens in den Spiegel geguckt habe, weil mir war das Neue dann eher das Alte, nicht wahr? Und zwar vor allem für meine Frau. Die wollte mich nämlich mal wieder so sehen, wie sie mich kennengelernt hat. Das war der Auslöser sozusagen. Und das gibt es ja öfters im Leben, dass das Neue, das man sucht, das Alte ist, das wir vergessen haben. Und das gibt es, denke ich, auch im Glaubensleben, dass wir Neues suchen und vieles darin finden, in dem Alten, was wir vergessen oder verbuddelt oder vergraben oder verloren oder jedenfalls irgendwie nicht mehr vorrätig haben. Und wir haben da in der Bibel und in den Glaubensgestaltungen früherer Zeiten, in denen Christen versucht haben, das, was da drin steht, umzusetzen, eine ganze Schatztruhe. Und diese Schatztruhe ist unerschöpflich. Ihr Inhalt ist manchmal so neu und so provozierend, wie wenn ich mich jetzt im Moment morgens im Spiegel angucke und mich frage, wer das denn da eigentlich ist. Und um so etwas Altes, Neues geht es heute in der Predigt zu Beginn der Allianz-Gebetswoche, in der wir ja gemeinsam das neue Jahr und in diesem neuen Jahr unsere Welt vor Gott ausbreiten, in Gemeinschaft der Gemeinden das Jahr betend anfangen wollen. Und nun gehört das Gebet zu den Dingen, die wir schon lange kennen und auch praktizieren, was uns übrigens mit sehr vielen Menschen in unserem Land verbindet. Es gibt ja in den Umfragen, in denen das abgefragt wird, mehr Menschen, die angeben, ab und zu beten, als es Menschen gibt, die angeben, dass sie an Gott glauben. Ich weiß da nicht, wie das funktioniert, vielleicht wissen Sie das, vielleicht kann mir das irgendjemand mal erklären, aber das ist so. In den Umfragen geben, glaube ich, 65% der Menschen an, dass sie ab und zu beten, aber nur einen Anteil von, ich glaube, um die 30%, dass sie sich als Christen verstehen. Irgendwie so etwas ist das. Und wie das geht, weiß ich auch nicht. Schließlich ist der Kern des Gebetes ja eigentlich, wenn ein Ich Gott als Du anredet. Das jedenfalls ist die gängigste Gebetsform. Ich komme mit mir zu Gott. Ich komme und sage Gott, was ich auf dem Herzen habe, pflege im Gebet die Verbindung mit ihm, den Kontakt zu ihm, meinem Gott, und erlebe darin Gott als meinen Gott, als den, der nicht einfach nur irgendwie da ist, sondern für mich ganz persönlich. Das ist die erste, eigentlich die gängigste Form des Gebets. Und die zweite Form des Gebets, die wir kennen, ist ein bisschen komplizierter, die Fürbitte. Da komme ich auch zu Gott, aber ich komme mit dem anderen Menschen oder mit der Welt zu Gott und trete vor Gott ein für die, die er mir aufs Herz gelegt hat. So wie zum Beispiel Abraham, als der Fürbitte tut für Sodom, und Gott für die Stadt bittet, übrigens am Ende erfolglos, aber er hat ihn immerhin auf 10 Gerechte runtergehandelt, nur dass es die nicht gibt in der Stadt. Sie kennen die Geschichte alle, wie er da steht und mit Gott handelt und sagt, also einen Versuch mache ich noch, geht es nicht auch noch mit ein bisschen weniger und so. Nicht wahr? Also er kommt mit dieser Stadt, die ihm auf dem Herzen liegt, zu Gott und tritt ein für sie. Diese Stadt steht im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Oder als Mose zuschauen muss, wie sein Volk, die Israeliten, beim Durchzug durch die Wüste gegen die Amalekiter kämpft, die von hinten herkommen und versuchen, den ganzen Zug von hinten, von den Schwachen aus aufzurollen. Und dann steht er oben auf dem Berg und übersieht das Ganze und hebt die Arme zum Gebet in dieser alttestamentlichen Gebetshaltung. Und ganz und gar im Zentrum der Aufmerksamkeit ist Gott und ist sein Volk, das da unten kämpft. Und er tritt in diesem Moment vor Gott für sein Volk ein und braucht dann einen rechts und links, die ihn stützen, damit er dabei nicht schwach wird und seine Aufmerksamkeit sinkt. Die Fürbitte, in der der andere Mensch im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht. Und da erleben wir Gott als den, der nicht nur für uns, für mich, für dich privat da ist, sondern der auch Gott über die anderen ist. Und wir erleben oftmals etwas davon, was das bedeutet, dass er in die Welt eingreifen das kann, dass er sie regiert. Und nun gibt es noch eine dritte Form, um die geht es heute Morgen, und das ist die Anbetung. Und die ist es schon in den Liedern gegangen, im Gebet ist es gerade gegangen, und es soll jetzt auch in der Predigt darum gehen. Was ist eigentlich Anbetung im Unterschied zu den beiden Sachen, die wir vorher hatten, zum Gebet und zur Fürbitte? Ich komme zu Gott mit Gott. Also nicht mit mir, auch nicht mit dem anderen, sondern mit Gott selbst, um seinetwillen. Er steht steht da ganz und gar im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. So sehr, dass mein eigenes Ich in diesem Moment der Hingabe in den Hintergrund treten kann. Gott, um Gottes Willen, um seines Willen zu begegnen, das ist der Sinn der Anbetung. In der Bibel gibt es eine Reihe von Anbetungsgebeten, die wir auf Anhieb gar nicht als solche erkennen, weil es nämlich die Form abhanden gekommen ist. Eine davon ist der Anfang des Hebräerbriefs. Und der ist uns heute als Predigttext vorgeschlagen. Ich lese uns diesen Anfang vor, nach der Luther-Übersetzung. Da heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Und um diese beiden letzten Verse geht es. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und so weiter. Wir verstehen den auf Anhieb als Sachtext. Nicht wahr? Also der Schreiber des Hebräerbriefes will uns, genauer gesagt, unserem Kopf etwas von Jesus beibringen. So verstehen wir das. Ist es aber nicht. Ist ein Gebet. In Wirklichkeit ist das ein Gebet. Es ist Anbetung des Sohnes, der alle Dinge mit seinem Wort trägt. Da soll nicht unserem Kopf, sondern unseren ganzen Menschen etwas gegeben werden, was nicht allein für den Verstand da ist, dass wir zwei und zwei zusammenzählen können, sondern hier wird etwas vollzogen. Diese Worte wollen nicht informieren oder dozieren, sondern sie vereinigen die Gemeinde in einer großen Bewegung des hingebungsvollen Verneigens vor dem Sohn des Allerhöchsten. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Mit diesen Worten verneigt sich der Schreiber des Hebräerbriefes zusammen mit der Gemeinde vor diesem Sohn des Allerhöchsten. Aber wie eigenartig ist diese Form? Es ist nicht das Ich, das da mit sich kommt oder mit dem Nächsten, sondern dieses Gebet ist ganz merkwürdig. Es redet von Christus und mit Christus in der dritten Person, er, und rühmt ihn ganz um seiner selbst willen und redet dennoch zu ihm, dem Sohn, hin. Das ist eine Form des Gebetes, die uns in der Bibel ganz oft begegnet, aber sie ist uns in unserer Zeit schwer zugänglich geworden. Der Beter selber tritt zurück, und zwar nicht, weil er sich selbst verneint, sondern weil die Anbetung Gottes ein Moment von äußerster Hingabe ist, von Schmelzen vor seiner Herrlichkeit. In der Anbetung gibt sich der Beter Gott dar, im Verneigen, im innerlichen Verbeugen, im vorbehaltlosen Anerkennen seiner Hoheit und Größe und Pracht. Und vergisst sich für diesen Moment, für diesen einen Moment dabei selbst. Und diese hingegebene, Gott dargegebene Selbstvergessenheit, das ist daran für uns das neue Alte, das Anstößige für uns Egomanen der Postmoderne, die eine solche Angst vor ihrem, um ihr eigenes Selbst haben, und zwar so, weil es so unsicher geworden ist. Wir haben Angst um unser Selbst, weil dieses Selbst so unsicher geworden ist, wie noch nie in der Geschichte der ganzen Menschheit. Weil unser Selbst keinen Halt mehr hat in dieser Zeit, in der die Horizonte weggewischt werden und in der es keine verbindliche Orientierung mehr gibt, außer der, die man sich selber in seiner eigenen Existenz versucht zu geben. Ein Selbst, das haltlos ist, sucht seinen Halt, klammert sich an sich, kann sich nicht mehr von sich lösen, wie ein Kind, das sich im Greifreflex an etwas festhält. Wenn man ein kleines Kind sieht und kitzelt das in die Handfläche, schnappt das sofort zu. Das ist angelegt, das hält sich fest. Das versucht sich irgendwie wo dran zu halten. Und das ist genau das, dieser Reflex ist uns eingebaut. Den haben wir in uns drin und klammern uns an irgendetwas fest, was uns Halt gibt. Und das ist in dieser Zeit eigentlich fast nichts mehr, außer unser eigenes Selbst. Und darum klammern wir uns oftmals fest an uns selber und unseren Problemen, die uns so schön bekannt sind, weil wir die kennen. Und weil sie uns immerhin eine noch bekannte Struktur geben, auch wenn diese Probleme manchmal nicht angenehm sind. Oder klammern uns fest an unseren Sorgen, bei denen genau das Gleiche ist. Die haben dann geben uns eine Struktur, etwas, womit wir uns kümmern, indem wir das Gleiche, was uns irgendwie stabilisiert, wiederfinden können. Klammern uns fest am Ablauf unseres Lebens, darum fallen uns Veränderungen oftmals so schwer, weil das für uns so wichtig geworden ist. Und es gibt noch viele andere Dinge, an denen wir uns in dieser Weise klammern. Unter anderem gibt es das zum Beispiel auch, dass wir uns an unsere Glaubensformen in der gleichen Weise festklammern, an die Spezifika, wie wir die Beziehung zu Gott verstehen und leben. Und ich weiß nicht, wie viele von den Glaubenskonflikten in der letzten Zeit auf diesen Zusammenhang zurückzuführen sind und eigentlich eine Reaktion auf die Postmoderne darstellen. Ich habe das erlebt im Moment, dass es vielfach in der Kirche eine Art von Radikalisierung gibt, in denen man sich immer stärker zurückzieht auf Dinge, die einem selber Halt geben können. Und letzten Endes geht es in dieser Geschichte, die wir, glaube ich, im Moment querbeet beobachten können, um eine Reaktion auf die Postmoderne. Da geht es darum, was man selber an Haltmöglichkeiten in die Hand bekommt. Und dieses Festklammern an unserem Selbst schlägt sich oftmals auch im Gebetsleben nieder. Das ist eigentlich ein Ort, wo sich das wunderbar ausprägen kann. In dem Augenblick ist es, also ich beobachte das immer ganz stark an mir selber, wenn ich selber ins Gebet gehe und ich habe eigentlich versucht, mir jeden Morgen eine Zeit frei zu boxen, in der die dafür da ist, um mit Gott zu reden, und beobachte selber, wie schlimm das ist, dass ich ständig immer nur erstmal ich, ne, und dann erstmal nochmal ich und dann nochmal ich und dann nach der fünften Umdrehung merke ich das dann irgendwann, stelle fest, so. Ne? Schon wieder eigentlich die ganze Zeit rum nur um deine kleine Welt gekreist. Schon die Fürbitten werden da schwer. Und das ist ein Problem. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das kennt. Ich glaube übrigens, dass Gott dafür absolut Verständnis hat. Aber es wird einseitig, wenn hauptsächlich wir selber im Gebet im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen. Es wird auf die Dauer einseitig und es bleibt eine Dimension dabei verschlossen. Und abgesehen davon ist es auch sehr anstrengend, finde ich jedenfalls oftmals. Und ich mache oftmals die Erfahrung, dass mich ein solches Beten nur schwer weiterführt. Weder bei mir selber, noch in meinen eigenen Beziehungen, noch in meiner Beziehung zu Gott. Oder anders ausgedrückt, eine wesentliche Dimension der Wirklichkeit Gottes fehlt uns dann, nämlich die seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit, die über unserem Selbst steht, auch über dem des anderen, über der gesamten Welt, sogar über den Engeln. Seine Herrlichkeit als die des Allerhöchsten, des Sohnes vom Vater. Gerade dort, wo er zu uns heruntergekommen ist, eben in seinem Sohn Jesus Christus, dort, wo er greifbar, wo er fassbar für uns geworden ist. Jetzt, was bedeutet Anbetung? Anbetung bedeutet, sich vor ihm und seiner Herrlichkeit zu verneigen und sie damit vorbehaltlos anzuerkennen. Und in diesem Verneigen steckt eine Urbewegung drin, die in uns als Menschen angelegt ist. Eine Urbewegung, dass sich verneigen können vor dem Höchsten, haben wir in unserer vaterlosen Gesellschaft ein Riesenproblem damit. Nicht wahr? Das ist eine ganz große Schwierigkeit. Seit Generationen haben wir dieses Problem. Das haben wir auch in unserem Land auf eine auf eine ganz besondere Weise die Schwierigkeiten, uns selber anbetend und hingebend zu verneigen vor dem Höchsten und damit die Urbewegung zu vollziehen, die bedeutet, ich habe jemanden im Rücken, einen, der höher ist, einen, der größer ist als ich. Und diese Klarheit ist in meinem Leben da. Ich bin hier und mein Gott ist über mir und ihm gehöre ich. Die Welt ist nicht in Ordnung, wenn wir uns vor dem Höchsten nicht verneigen können. Und es gibt ganze Therapiezweige, die in diese Richtung gehen und versuchen, das wieder zu entdecken, dieses sich verneigen können vor dem Höchsten. Diese Verneigung bedeutet übrigens nicht, sich selbst zu verneinen. Bedeutet auch nicht, sich selber aufzugeben. Das ist ein Missverständnis, das es in der Nachkriegsgeschichte ganz stark gegeben hat. Da hieß es dann, Gott ist alles, der Mensch ist nichts. Ja, und in dieser Form ist das Ganze dann entsprechend verzapft worden und hat sehr viele Verletzungen erlassen, auch Verletzungen in glaubenden Menschen, an denen ich heute noch in der Seelsorge zu tun habe. Das bedeutet es also absolut nicht, aber es bedeutet einen ganz wichtigen Schritt, gerade für uns in der Postmoderne, unsere Sicherheit, den festen Punkt in unserem Leben, nämlich nicht im Klammern an uns selber zu finden, auch nicht im Klammern an unsere eigene Glaubensform als Teil unserer selbst, sondern uns selber mit Haut und Haaren hinzugeben an den Sohn des Höchsten selbst, dem wir gehören. Um seiner selbst willen, weil er ist, der er ist, der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters und weil er selber die Liebe ist, mit der er uns von allem Negativen gereinigt und mit sich verbunden hat. So heißt es dort ja, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Seine Hingabe, seine Liebe, die er uns gezeigt hat, ist selber Teil der Anbetung. Die ganze Geschichte, die damit zusammenhängt, wie er selber die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, heruntergekommen ist zu uns, im wahrsten Sinn des Wortes heruntergekommen bis zum Tod ans Kreuz, um unseretwillen, um uns mit sich in Verbindung zu bringen, mit sich zu versöhnen, mit uns hinaufzuführen zu Gott, dem Vater selber. Anbetung bedeutet, uns vor ihm zu verneigen, uns ihm, dem Sohn selbst, darzugeben. Und für mich ist das ein ähnlicher Moment wie, es gibt ja manchmal so Momente in unserem Leben, wo wir von etwas so überwältigt sind, dass wir selber ganz vergessen, dass wir selber im Moment überhaupt da stehen. Also wenn ich auf einen riesen hohen Berg gekraxelt bin, ich bin ein begeisterter Bergsteiger, nicht wahr? Dann steige ich da oben drauf und so weiter und dann gibt es manchmal so Momente, dann stehe ich da oben und bin derartig hingerissen von dem, was ich da sehe, von der Schönheit dieser Landschaft, dass ich in diesem Moment voll und ganz da drin bin und in diesem Anblick aufgehe. Das ist es. Oder wenn ich ein Musikstück höre, ich höre furchtbar gerne Musik oder etwas im Konzert miterlebe oder so ähnlich. Und dann gibt es manchmal diese Augenblicke, in denen das derart schön ist, da läuft es einem richtig kalt im Rücken rauf drunter. Und das ist genau das. In dem Augenblick bin ich im wahrsten Sinne des Wortes ganz Ohr und vergesse, dass ich jetzt da bin, der ich höre. Ich denke nicht mehr über mich, sondern ich denke in diesem Augenblick ganz und gar, bin ganz und gar drin in dieser Musik. Und das ist eigentlich genau dieser Augenblick, der Moment der Anbetung, der einem geschenkt wird. Das kann man nicht machen, man kann das auch nicht erzeugen, das wird schwierig. Man kann es auch nur teilweise durch Musik erzeugen. Die Gefahr ist furchtbar groß, dass letzten Endes doch das eigene Wohlfühlen da im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Das passiert auch in unserer Anbetungszeit, fürchte ich. Das gibt es immer wieder und die Versuchung kommt zum Teil sogar in den Texten mit zum Ausdruck. In diesem Lied gerade, das wir zum Schluss gesungen haben, ist das zum Beispiel so. Es tut so gut, wieder vor dir zu stehen. Oh, da ist wieder das eigene Selbst stärker im Mittelpunkt. Ist nicht ganz das, was dort in der Bibelanbetung bedeutet, sondern das ist, dass ich so ganz und gar mit meiner Aufmerksamkeit bei ihm, bei Gott, bei dem Sohn selbst bin, dass das allein genügt. Da bin ich in diesem Moment voll und ganz bei ihm. Anbetung, wie geschieht das? Ich glaube, es ist etwas, was wir auch von der Sprachform her in unserer Zivilisation insgesamt neu lernen müssen. Aber es gibt überall Anklänge. Bei uns in den evangelischen Kirchen gibt es dieses berühmte Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist eigentlich genau das. Eine Form der Anbetung, bei uns manchmal zum liturgischen Plappern verkommen. Aber letzten Endes ist es das. In dem Augenblick, wo es uns gelingt, liturgische Formen auch wieder zu entdecken und das darin zu finden und dort hineinzulegen, kann uns das dazu helfen. Die Musik, Anbetungslieder können dabei helfen. Anbetung in der Gemeinde selber oder im gemeinsamen Gebet habe ich auch schon als schwierig erlebt. Ich habe in einer ähnlichen Gebetsgemeinschaft, die wir gerade eben erlebt haben, in meiner Heimatgemeinde einmal einen alten Mann kennengelernt, mich mit ihm gestritten. Der hat immer in Ehrform von Gott geredet. Ich war da ganz jung, verstand das nicht und habe dann gefragt, was machst du da eigentlich, was tust du da? Dann hat er mir das erklärt, was das eigentlich ist. Das ist das erste Mal, dass ich das irgendwie kapiert habe. Aber als Sprachform habe ich noch keine Lösung, wie sich das ereignen kann. Aber trotzdem denke ich, es ist ein Bereich unseres Glaubens und unseres Gebetslebens, den es sich lohnt, wieder zu entdecken. Nämlich zu Gott, mit Gott hinzugehen, um seiner selbst willen mit ihm, zu ihm zu beten und diese selbstvergessene Freude der Kinder Gottes zu erleben, die gemeinsam mit den Engeln im Himmel ihn und seine großen Taten besingen. Amen.